Abenteurer, ein Bike, ein Ziel. ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
Servus Leute, seid gegrüßt. Da bin ich wieder, wie ihr im Hintergrund hört, oder vielleicht auch nicht, wahrscheinlich doch, ruft der Muizin gerade zum Nachmittagsgebet auf. Ich wollte eben erst noch warten, bis er fertig ist, aber ich war mir nicht sicher, wie lange das dauert. Und ich will später nochmal weg, beziehungsweise raus, was essen. Ich habe tierisch Hunger, aber ich wollte erst noch die Folge hier für euch aufnehmen, damit das Ding im Kasten ist. Ja, willkommen zurück hier aus Malakka. Ich bin in Malakka angekommen heute. Bin inzwischen von Kuala Lumpur jetzt nach Malakka weitergeradelt. Leider verfolgt mich immer noch diese brutale Hitze. Die will einfach nicht, ja, die will nicht irgendwo bleiben, so dass ich weiterfahren kann ohne sie. Keine Chance. Also ist es echt brutal. Es hört nicht auf. Ich lieg abends im Zelt und schwitz mich zu Tode, wirklich. Ich liege nur im Boxershorts da und ja, es fühlt sich fast so an, als würde ich mit meiner Luftmatratze schwimmen gehen. So rutsche ich da drauf hin und her. Kann man sich bildlich vorstellen, muss man aber nicht. Ist echt nicht schön, aber was willst du machen? Ich benutze schon nur das Innenzelt, also nur das Moskitonetz quasi. Und trotz allem, es ist immer noch so übelst heiß, es kühlt einfach nachts nicht ab. Es sind nachts immer noch auf jeden Fall weit über 25. Ich glaube, die letzten Tage waren es immer so 27, 28 war das Minimum nachts. Da kannst du halt einfach vergessen, ja. Und selbst wenn das nur das Innenzelt ist, das ist ja auch relativ dicht, dass da keine Moskitos und so reinkommen. Das merkt man auch nochmal, den Temperaturunterschied von draußen nach drinnen. Und Wind, ja klar, kommt ein bisschen durch, aber wenn da kein Wind geht, dann ist das auch völlig egal. Von daher, ja, es ist, wie es ist. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin heiß. Also die letzten Tage war es auch noch mal ein bisschen extremer gefühlt. Es variiert natürlich ein bisschen, wenn mal mehr Wolken da sind, dann ist es okay mit Fahrtwind. Aber sobald die Sonne richtig rauskommt, habe ich auch ruckzuck wieder, ja, Sonnenbrand beziehungsweise Abdrücke am Arm, wie die Jungs bei der Tour de France gerade. Ich glaube, die haben auch harte Tage, was das Wetter in Frankreich angeht, soweit ich mitbekommen habe, falls jemand Tour de France verfolgt. Respekt und ja, Hut ab vor denen, was die Jungs da leisten. Ich wollte mal, bevor ich hier voll einsteige, kurz loswerden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das auf den anderen Plattformen ist, aber ich weiß, auf Spotify ist es auf jeden Fall so, dass mein Podcast ja eine Kommentarfunktion hat. Das heißt, ihr könnt da jederzeit gerne jegliche Kommentare loswerden, sei es ja gut gemeinte, schlecht gemeinte, wie auch immer, völlig egal. Lasst euren Gedanken freien Lauf dort und ja, gebt mir gerne Feedback. Oder was ihr vielleicht auch mal hier und da, was ihr hören wollt, wovon ihr mehr hören wollt, wovon ihr weniger hören wollt. Ich gucke da immer mal rein, lese mir die Kommentare natürlich auch durch und bin da ja sehr dankbar darüber. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, weil der Podcast läuft ja dann auch bei Apple Podcasts und so weiter, wie es da mit den Kommentarfunktionen aussieht. Müsste ich mal schauen, ob ich da reinschauen kann und mehr drauf zugreifen kann. Primär sehe ich das natürlich bei Spotify. Ohne jetzt genau zu wissen, wie sich das von den Zahlen her verhält, wer wo den Podcast sich am meisten anhört. Aber ich glaube, Spotify nutzen mittlerweile doch schon sehr viele. Apple-User dann vielleicht nicht. Anyway, Kommentarfunktion, haut raus, Leute. Und ja, ich freue mich über jegliches Feedback in der Richtung und versuche dann natürlich auch entsprechend daraus mich weiterzuentwickeln und zu lernen, so wie mal dazu. Ja, bevor ich wieder aufs Fahrrad gestiegen bin, da hatte ich ja erstmal noch 2 entspannte Tage in Kuala Lumpur seit der letzten Aufnahme. Samstag, Sonntag war ich noch in Kuala Lumpur gewesen, bevor es dann Montag wieder weiterging. Es war auch ja relativ locker. Ich habe mir da keinen großen Stress gemacht, noch irgendwie alles unterzubringen und alle möglichen Sachen noch zu sehen. Da ich sowieso das zweite Mal ja in Kuala Lumpur war, hatte ich eh schon ein paar Sachen gesehen und war damit auch völligst fein für mich selber. Ich mache mir da auch nicht mehr so einen Stress. Klar, 2-3 Sachen, die man so für sich gerne selbst sehen möchte. Aber ansonsten, wenn dir da irgendwie einen Guide fragst oder sei es hier ChatGPT oder wen auch immer fragst, einfach nur Google, ist ja egal, dann kriegst du natürlich 1000 Sachen um die Ohren geschmissen und da kannst du noch hingehen und da noch essen gehen und das musst du probieren. Jo, sei es drum. Ich pick mir das raus, worauf ich Bock hab. So habe ich das auch gemacht. Hab mir noch 1-2 Sachen gegönnt. Hatte noch einen sehr entspannten, schönen Abend. Samstagabend mit Julie und ihren Freunden. Da komme ich sowieso gleich nochmal zu. Aber ja, die kurz vorweg, die habe ich in Thailand damals kennengelernt. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange das jetzt her gewesen ist. Aber das war irgendwann Ende Februar. So, dann haben wir den März, April, Mai, Juni, fast Ende Juli. Ja, das könnte schon so 5 Monate rum her gewesen sein, dass ich die zufällig in Thailand im Nationalpark kennengelernt habe. Und wir haben halt Kontakt gehalten, Nummern ausgetauscht. Und sie hat gesagt, wenn du nach KL, nach Kuala Lumpur kommst, wie die Locals hier sagen, die sagen nur KL, dann sag auf jeden Fall Bescheid und dann ja treffen wir uns und laden dich mal zum Essen ein. Das war der Samstagabend gewesen. Wir waren in einem ganz netten Restaurant. Für mein Empfinden ein Ticken zu schick, aber ich habe ja ein Outfit, habe ich ja, was einigermaßen okay ist, was ich mir damals in Nepal gegönnt habe, so kurze Hose und ein passendes Hemd dazu, so leinenmäßig in dunkelblau, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo auf den Bildern online oder so gesehen. Und das, ja, trage ich auch immer noch mit mir rum seit Nepal und das ist somit das beste Outfit, was ich habe, zumindest matcht Ober- und Unterteil mal und ja, dann halt trotzdem Flipflops da drauf, ne? Also ich war auf jeden Fall underdressed für dieses Restaurant, aber es war mir auch wieder völligst egal. Das war ein entspannter Abend. Die hat noch 2 Freunde mitgebracht, den Peter und die Liam, glaube ich, hieß sie. Ja, Liam und Peter. Super nett. Auch, die waren damals auch dabei gewesen in Thailand und ja, wir hatten einen ganz coolen Abend zusammen. Die haben mich eingeladen, es gab lecker Essen, die haben alles Mögliche ausgesucht. Speisekarte hoch und runter, bisschen Rotwein dazu und chinesischen Tee. Interessante Kombi, aber war gut, ja. Hat Spaß gemacht und war wirklich schön, die auch nochmal wiederzusehen, so in einer entspannten Runde. Und einfach auch hier und da nochmal ein bisschen über meine Zeit jetzt in Malaysia zu quatschen, wie ich die Dinge sehe. Auch noch ein paar Tipps habe ich denen mitgegeben. Auf meinen Anraten hin wollen sie jetzt nochmal nach Thailand demnächst in den Khao Sok Nationalpark. Also auch das war natürlich ganz cool. Da haben wir uns viel drüber unterhalten. Die sind alle so, ja, reiselustig und immer offen für Tipps halt. Und der Sonntag, der war eigentlich auch nochmal, ja, super easy. Ich bin morgens nochmal hier auf den Petaling Street Market in Chinatown mit den besten Pfannkuchen in ganz Kuala Lumpur. Ich glaube, das hatte ich schon auf Instagram mit euch geteilt. Ja, so ein Streetfood Market halt. Richtig gute Kokosnuss- und Erdnusspfannkuchen. Sieht ein bisschen wild aus. Sah ein bisschen wild aus. Ich kannte den Platz schon vom letzten Mal, als ich in Chinatown auch im Hostel gewesen bin. Also gerade um die Ecke. Und deswegen bin ich da nochmal hin. Ich fand den Streetfood Market ganz cool. Da konntest du immer, ja, Kaffee in Plastikbeutel wieder bekommen und eben so ein paar verschiedene Dinge morgens, mittags, abends, den ganzen Tag lang kannst du da irgendwas zu essen bekommen. Hast eine ganz gute Auswahl und günstig ist es auch. Also ich habe hier so 2 Erdnussstücker Pfannkuchen genommen. Das sind schon riesige Stücke. Das ist schon fast so ein Viertel von so einem riesigen Pfannkuchen doppelt zusammengelegt und zwischendrin sind die Erdnüsse und ein mit Kokosnuss für, ich weiß gar nicht, 1 Euro oder sowas, glaube ich. Ja, 5 Ringgit, 4,50 Ringgit sind 1 Euro. Ja, ein bisschen mehr wie 1 Euro, vielleicht so 1,10 €. Malaysische Ringgit ist die Währung hier, nach wie vor. Und ja, war gut, war easy. Ich bin dann noch ein bisschen durch die Stadt gezogen, kreuz und quer, und später wieder zurück zum Hostel und hatte einen lockeren, entspannten Abend. Hab ja mein Zeug noch packen müssen dann. Hab noch Wäsche gewaschen. Genau, Sonntag war Waschtag gewesen, was man halt so macht an seinen freien Nicht-Reisetagen. Und dann war ich nachmittags nochmal ein bisschen in der Ecke, wo Street Art viel Street Art ist an den Wänden. Das war auch ganz cool zu sehen. Und dann war der Sonntag auch schon, ja, zu Ende, so in die Richtung. Montag ging es dann weiter. Montag ging es dann wieder raus aus Kuala Lumpur und rauf aufs Fahrrad. Ich habe das besagte Garagen- oder Parkhaus-Hostel verlassen. Da hatte ich euch, glaube ich, beim letzten Mal schon kurz einen Abriss dazu gegeben. Das Hostel lag in der 4. Etage von einem Parkhaus. Ja, mit Aufzug kam es natürlich hoch, beziehungsweise musste ich halt im Kreis im Parkhaus hochfahren mit meinem Fahrrad. War spannend, aber irgendwie war die Location auch cool. Also sie war ein bisschen komisch, aber irgendwie auch cool, weil, ja, siehst halt so nicht überall. Und dann so im Parkhaus zu sitzen, diese ganzen Sitzgelegenheiten und so, alles außerhalb vom Hostel, hatte ich auch ein paar Bilder gepostet, war alles im Parkhaus, im Parkbereich so. Auf der anderen Seite haben die Autos einfach geparkt oder die Motorräder, was auch immer. War witzig. Ja, raus aus Kuala Lumpur. Ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt, muss ich zugeben. Also ich mecker ja viel über Komoot, aber an der Stelle bravo Komoot. Gute Route ausgewählt. Ich bin da ja nicht immer ganz so konsequent, dass ich alles genau überprüfe. Ich gucke schon viel. Meistens lasse ich Komoot erstmal einfach so die Route machen. Und dann gucke ich hier und da halt mal noch. Aber auch nicht bis ins letzte Detail, weil dann brauche ich auch keine App dafür, die mir bei der Routenerstellung hilft. Dann kann ich alles, jeden einzelnen Wegpunkt selber setzen. Aber ein bisschen muss man schon gucken, gerade bei Komoot. Sonst kommst du hier und da halt mal auch in unschöne Situationen. Da komme ich doch dazu. Die blieben dann auch nicht aus. Aber morgens war echt top. Also es hatte eine gute Route ausgewählt. Es waren sogar richtige Fahrradwege teilweise dabei. Blau markierte Fahrradwege am Fluss entlang, raus aus der Stadt. Das war ohne Großverkehr, ohne großen Stress und Hektik. War echt okay. Aber es hat lange gedauert. Es hat verdammt lang gedauert, um aus der Stadt rauszukommen. Das war verrückt. Also bestimmt, ich weiß gar nicht, Stunden hat es gedauert, bis ich aus der Stadt raus war. Also so richtig aus der Stadt dann halt raus war. Klar, ich kam noch an ein paar Sehenswürdigkeiten natürlich auch noch vorbei. Ich habe die pinke Moschee noch gesehen, die sehr beeindruckend war. Ich bin zwar nicht rein, weil ich war an der Stelle schon viel zu verschwitzt und ja, mit meinen Fahrradklamotten und vor allem mit kurzer Hose auch nicht adrett genug gekleidet, um rein zu dürfen. Deswegen bin ich einfach nur kurz angehalten, ein paar Bilder gemacht und bin dann weiter. Und am Nachmittag kam ich auch noch an der Rennstrecke vorbei. Die lag auf dem Weg. Das hat Komoot mitgenommen. Also irgendwie hat es dann manchmal, da hat es das schon ganz gut raus, dass da so ein paar Highlights unterwegs sind, die es dann mit reinpackt. Und ja, war natürlich jetzt nichts wahnsinnig Besonderes, weil ich konnte nicht drauf auf die Rennstrecke oder auch nicht so richtig rein ins Gelände. Ich konnte von außen mal so ein bisschen durch den Zaun gucken. Aber war trotzdem irgendwie speziell für mich. Also ja, wer mich kennt, meine Affinität zum Rennsport, gerade zum Motorradrennsport sowieso, habe ich ja auch einige Jahre selber gemacht gehabt, der weiß, dass eine Rennstrecke immer schon so ein bisschen, ja, so eine kleine Anziehung hat. Das schon ist schon immer irgendwie ein bisschen was Spezielles. Kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber ja, ich finde das immer irgendwie cool, so Plätze zu sehen, die du sonst vielleicht auch nur aus dem Fernsehen kennst, wenn du dir irgendwelchen Rennsport anschaust und dann siehst das mal live. Und es ist ja doch nochmal, live sieht das immer nochmal ganz anders aus. Gerade wenn du selber halt auch ein Gefühl dafür hast, wie sich so manche Rennstrecken dann auch fahren und anfühlen, dann ist das schon immer nochmal was Besonderes, ja. Ja, so ging der Tag dahin. Und am Nachmittag hat dann, wie sagt man so schön, habe ich die andere Seite der Medaille dann kennengelernt. So froh ich war über Komoot am Vormittag, so sehr habe ich am Nachmittag mal wieder, ja, geschimpft, geflucht, mich aufgeregt, weil es mich ganz komisch, irgendwie an einer völlig unnötigen Stelle irgendwie gefühlt. Ich habe es aber auch zu spät realisiert. Ich bin alles weiter in die Richtung gefahren, über einen Friedhof geführt hat. Also erstmal wollte es schon so einen Weg fahren, der mehr oder weniger gar nicht vorhanden war. Eigentlich hätte ich da schon stutzig werden müssen. Da wärst du so durch so eine Baustelle gegangen, kam ich natürlich nicht durch, musste ich rumdrehen, dann hat es neu berechnet. Und dann ging es eben ja über so ein Friedhof, riesiges eingezäuntes Gelände. Es war schon ein bisschen strange, aber ich dachte, okay, gut. Ich habe gesehen, da hinten irgendwo in so ein paar Kilometern komme ich wieder auf die Hauptstraße, habe mir nichts dabei gedacht. Ja, das eingezäunte Friedhofsgelände war dann aber abgesperrt. Da waren drei fette Tore mit noch fetteren Schlössern versehen, die mir die Weiterfahrt auf die besagte Hauptstraße erstmal unmöglich gemacht haben. Und ich hätte einige Kilometer wieder zurückfahren müssen und auch wieder so ein bisschen bergauf, bergab zurück. Da habe ich mir gedacht, nee, habe da so hin und her gerätselt und dann habe ich mich entschieden, okay, scheiß drauf. Nebendran war noch ein bisschen ein flacherer Zaun als diese großen Tore, die die Straße abgegrenzt haben. Und dann habe ich Taschen und alles runter, eins nach dem anderen, über den Zaun gehievt, das Fahrrad darüber geworfen, schon fast so ungefähr, so sanft es irgendwie ging. Und dann halt, ja, meinen Arsch hinterher über den Zaun geschafft, auf der anderen Seite alles wieder draufgepackt. Und dann ging es weiter, ja. Also, da war dann wieder der Komoot-Moment am Nachmittag. Aber okay. Ansonsten hätte ich euch hier auch nichts zu erzählen. Wäre ja auch langweilig, ne? Wobei, von der nächsten Nacht hätte ich, glaube ich, auch einiges erzählen können. Weil die war sehr unruhig. Die war, ja, mit wenig Schlaf verbunden an der Stelle. Ich war einfach zu platt dann auch, um noch irgendwie groß weiterzufahren. Ich wusste, in den nächsten Kilometern gibt's nicht viel rundherum. Hab eine Toilette gefunden mit, ja, was heißt Dusche? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber wenn ich eine Toilette finde, ist das ja mehr oder weniger wie eine Dusche für mich. Muss mal was trinken hier zwischendurch. Weil hier in Südostasien haben die Toiletten ja immer diese Arschduschen, wie ihr vielleicht kennt. Die natürlich, wie das Wort schon sagt, eigentlich dafür da sind, um dir den Arsch zu duschen nach dem Stuhlgang, ja. Aber die kann man halt auch wunderbar benutzen. Der Schlauch ist meistens so lang, zumindest wenn man in die Hocke geht, dass man sich da wenigstens am Ende des Tages mal abduschen kann und den Schweiß und das Salz runterwaschen kann. Da wasche ich mir jetzt nicht irgendwie groß die Haare oder sowas. Ist kein wunderschönes Duschen, aber es ist auf jeden Fall besser als nix. Und das Gefühl danach ist, ja, unbezahlbar, muss man schon fast sagen. Deswegen, Toilette mit Arschdusche ist gleich Dusche für mich. Und so eine hatte ich eben gefunden und auch ein paar Meter weiter einen kleinen Streetfood-Market in diesem Ort. Und dann dachte ich mir, ja komm, dann bleibe ich jetzt da und habe mein Zelt direkt vor so ein paar geschlossenen Restaurants am Straßenrand, 10 Meter vom Straßenrand weit weg habe ich das aufgebaut, unterm Dach halt wieder. Und dementsprechend war die Nacht ja selbst mit Ohrenstöpsel relativ unruhig gewesen. 1-2 Locals kamen noch zu mir, mit denen ich mich noch ein bisschen unterhalten habe. Vor allem die Trucker natürlich, die auch die Toilette als Dusche genutzt haben, fand ich witzig. Die gesagt haben, ja, ich gehe hier in die Toilette, da kannst du duschen. Und ich so, wie, da kannst du duschen? Mich so ein bisschen blöd gestellt. Und sie so, ja, habe ich gesagt, ist da eine Dusche? Haben die gesagt, nee, aber du kannst hier so den Schlauch nehmen und kannst dich damit duschen. Dachte ich, ja geil, das habe ich auch schon gemacht, Jungs. Also ich bin anscheinend auch nicht der Einzige, der sowas macht. Die Locals, vor allem die Trucker, die sind da ja kreativ. Die machen das auch. Ja, unruhige Nacht, dementsprechend war ich ein bisschen geplättet am nächsten Morgen. Das merke ich doch schon ein bisschen dann, nicht nur an der Motivation, aber auch so körperlich, wenn ich nicht so gut geschlafen habe und einfach körperlich ein bisschen platter bin, aber okay. Es ging auch so. Klar, die Hitze hat es nicht einfacher gemacht, aber was schön war, war wieder zurück ans Meer zu kommen am nächsten Tag. Das war wirklich schön. Das Meer hat ja auch immer so eine gewisse Besonderheit, schon immer speziell und eine schöne Anziehung so. Das war ganz cool. Und dann bin ich auch viel am Meer entlang gefahren, den ganzen Tag lang. Relativ entspannt, ich habe mir da keinen Stress gemacht, das waren knapp 200 Kilometer, bis nach Malakka von Kuala Lumpur und ich habe gesagt, das habe ich auch keinen Bock in 2 Tagen abzureisen, also mache ich es in 3 und 3 Tage sind dann für 200 Kilometer eigentlich schon fast easy. Ich will jetzt nicht sagen super easy, aber klar, mit der Hitze und so weiter merkt man schon, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du da den ganzen Tag lang Vollgas irgendwie ballern müsstest. Das ist echt okay. Die Straßen waren okay, es war größtenteils war es flach. Das war auch gut, also alles in allem echt machbar. Und ja, habe ich auch wieder, habe ich dann die zweite Nacht habe ich am Strand gepennt mit meinem Zelt direkt am Strand an so einer kleinen Hütte mit Überdachung. Ich suche mir ja immer die Überdachung, falls es dann doch nachts nochmal irgendwie regnet. Es ist immer noch Regenzeit hier und es kommt auch sehr plötzlich und spontan vor, dass es regnet. Und da ich ja nach wie vor nur das Innenzelt verwenden möchte, um halbwegs zu überleben nachts, suche ich mir dann meistens so einen kleinen Unterstand oder so. Und dann bin ich wenigstens vor Regen geschützt und muss nachts nicht raus und dann irgendwie die Plane drüber machen oder sowas. Die Hütte war zwar schön und war auch am Strand, leider war aber auch die Straße wieder nicht weit weg. Deswegen war die zweite Nacht auch nicht besonders erholsam, mehr oder weniger wie die erste auch. Aber das Rauschen vom Meer und so ein bisschen die Brise am Meer, die ja meistens irgendwie weht, die hat es doch deutlich erträglicher gemacht, muss man sagen. Also es war eigentlich ganz schön. Ich habe mir da noch ein Nasi Lemak gegönnt, das malaiische Nationalgericht, was hauptsächlich aus Reis und Hähnchen besteht. Kommt so ein bisschen, ja, so ein paar Gurkenscheiben sind meistens dabei und interessanterweise geröstete Erdnüsse, was noch ganz okay ist, aber auch so, ich weiß nicht, welcher Fisch das ist, aber so Mini-Fische, also wirklich so, weiß nicht, vielleicht 2 Zentimeter groß, die halt im Ganzen frittiert werden und dann da auch noch so über dem Reis und so drüber kommen. Also es ist eine interessante Kombi mit Reis, Erdnüssen, diesen kleinen mini frittierten Fischen und Hähnchen plus meistens so eine ja leicht fischlastige, etwas scharfe Soße, die da dabei ist. Das variiert immer so ein bisschen mit der Soße, ist nie so ganz das Gleiche, aber das ist so der Standardaufbau von einem Nasi Lemak, sage ich mal. Schaut es euch gerne mal an. Nasi Lemak sollte man finden. Das ist so das Nationalgericht, würde ich sagen, von Malaysia, was man wirklich fast überall bekommt. Ja, auch in solchen abgelegenen Gegenden gibt es immer mal wieder irgendwo eine Bude, die dir irgendwie sowas verkauft. Deswegen, das ist eigentlich so meine Haupternährung, zumindest abends, wenn ich mir dann irgendwie mal sitzend im Restaurant was gönnen und nicht mal so eben auf die Schnelle. Aber gut, ich find's gut, sättigt auf jeden Fall gut und mittlerweile habe ich mich auch an diese kleinen Fische gewöhnt, die da mit drinne sind, die so ein bisschen auch knusprig natürlich frittiert sind. Die geben dem Ganzen so, ja, speziellen Geschmack auf jeden Fall. Ja, und dann war ich auch schon fast in Malakka hier. Kleinen Schlenker habe ich noch machen müssen. Da hat dann nochmal Komoot, hat dann nochmal alles gegeben am letzten Tag, um hier nach Malakka zu kommen. Hat mich nämlich in einen Armeestützpunkt reingeschickt, wo ich natürlich nicht durch durfte. Klar, wer hätte es gedacht? Also es sind zwar Leute durchgefahren, aber die haben wahrscheinlich Sondergenehmigungen. Also die haben mir gesagt, die Jungs, Zivilisten, nee. Haben mir dann auch super freundlich auf der Karte geholfen, wo ich hin muss und gezeigt. Waren halt dann einfach mal so schlappe 20 Kilometer Umweg. Also erstmal nochmal genau in die Richtung zurück, wo ich hergekommen bin. Leider ging der Stützpunkt halt auch bis an den Strand, bis zum Meer. Also ich konnte auch nicht irgendwie an der Meerseite vorbeifahren. Im Gegenteil, ich musste erstmal zurück und dann durchs Landesinnere halt einen Schlenker fahren. Aber gut, was soll's. Ich dachte, ich bin ein bisschen früher hier. Dann wäre der Tag vielleicht etwas entspannter geworden. Ich wollte vor allem früher hier sein, um aus der Hitze rauszukommen. Aber ja, passt schon. Halb so wild. Jetzt bin ich da, angekommen hier in Malakka. Geduscht habe ich auch schon, aber gegessen habe ich halt noch nichts. Und jetzt ist es bei mir kurz nach 5 am Nachmittag. Ich habe noch nichts zu Mittag gegessen. Deswegen knurrt der Hunger so ein wenig. Und um 6 gibt es irgendwie hier so ein Gruppenausflug. Get-Together vom Hostel mit Family-Dinner nennen sie es und Sonnenuntergang Sonnenuntergang über der Straße von Malakka. Das ist ja auch eine relativ bekannte Meerenge. Ich weiß, im Moment redet natürlich jeder über die Straße von Hormus, aber Straße von Malakka kann man sich auch mal angucken. Da geht auch einiges durch, gerade so was, wo China einen Bezug dazu hat. Alles, was hier so aus dem, ich weiß gar nicht, ob das dann der Golf von China ist, aber alles ja, was aus der China-Region kommt und quasi so unten um Singapur rumfährt, fährt dann hier durch diese Straße von Malakka, eben die zwischen Malaysia und Indonesien liegt. Und dann ja weiter in Richtung Westen eben, wahrscheinlich so Richtung Indien und so dann halt auch. Deswegen sieht man hier auch relativ viele Frachtschiffe, wenn man am Strand entlang fährt. Anyway, get together mit Family Dinner nennen sie es und Abendessen sage ich und Sonnenuntergang am Hafen. Bin mal gespannt. Das Hostel macht einen ganz coolen Eindruck. Ist ziemlich social und so ganz cool. Hat Sascha mir empfohlen gehabt übrigens. Das war ein ganz guter Tipp von ihm. Und bisher die Leute alle, super nett. Ich habe jetzt 2-3 Leute kennengelernt in den ersten paar Stunden. Noch nicht wahnsinnig viel, aber schon ein paar auf jeden Fall. Ganz nice. Mal schauen, was die nächsten Tage in Malakka so bringen. Ich werde mal 3 bis 4 Tage, denke ich, hier bleiben. Soll super schön sein. Viel so Kolonialstil. War portugiesisch besetzt in der Vergangenheit. Portugiesische Kolonie, deswegen relativ viele Plätze generell portugiesisch besetzt gewesen hier an der Westküste von Malaysia. Und das hat natürlich viel Einfluss auf den Charme, auf die Bauten hier und so. Also echt ganz schön. Könnt ihr mal reingucken. Malakka in Malaysia soll mit einer der schönsten Städte sein. Ich bin mal gespannt. Städte, Orte, schon eher Stadt. Kleinere Stadt, würde ich sagen. Ja. Mal gucken, was die nächsten Tage so bringen. So, da ich jetzt aber noch ein paar Minuten habe, würde ich sagen, ich hau euch mal noch ein wenig was von meiner Thailand-Zeit hier um die Ohren. So ein bunter Mix ja immer in den letzten Podcast-Folgen, aber einfach so ein kleiner Rückblick auch noch. Wir waren ja an der Stelle gewesen, dass ich von Laos nach Thailand eingereist bin und viel Zeit natürlich in Thailand verbracht habe, was ich jetzt hier nicht alles erzählen kann, aber vielleicht so ein Teil Thailand und dann mache ich beim nächsten Mal nochmal einen zweiten Teil dran, damit man so einen kleinen Rückblick auch hat, was zwischendrin halt alles flöten gegangen ist, alles hinten runtergefallen ist und auch damit ihr da mal noch den einen oder anderen kleinen Eindruck bekommt aus der Zeit. Ich bin ja im Osten von Thailand eingereist, in der Isan-Region. Isan geschrieben, glaube ich, Isan-Region. Und das ist eine Region, da hatte ich mich vorher schon ein bisschen informiert, da kommen so gut wie keine Touristen hin. Also da gibt es halt auch nicht wirklich irgendwas, was die Touristen anzieht. Die meisten Touristen, klar, Bangkok, irgendwelche Strände, Inseln, Nationalparks mal noch hier und da und dann war es das. Aber davon gibt es im Osten einfach gar nichts. Und deswegen siehst du da so gut wie keinen Touristen. Also die kommen da einfach nicht hin. Deswegen war auch mal wieder der altbekannte Alien-Style überall angesagt, wo ich aufgetaucht bin. Die Leute haben mich wieder angeguckt, wie in den good old days, wollte ich sagen, in den guten alten Tagen in Indien, Pakistan, sei es auch in China oder sowas. Also einfach, wo man wenig Touristen sieht und dann auch noch so ein 1,90 großes Weißbrot auf dem Fahrrad. Ist natürlich eh mein Highlight. Und das war in der Isan-Region im Osten von Thailand war das genauso gewesen. Also die kennen da einfach keine Touristen. Die haben mir aus dem Auto raus, Fenster runter zugewunken, irgendwas zugerufen. Hey, sich gefreut natürlich. Ich kam auch mit einigen hier und da immer mal wieder ins Gespräch, soweit es die Kommunikation auf Englisch eben zugelassen hat. Aber es war cool, es war schön zu sehen, wie die Leute sich freuen. Und es war auch für mich super spannend, einfach so eine ganz andere Art von Thailand eben zu sehen und kennenzulernen. Da ist kein Meer, das zieht natürlich auch keine Touristen an, da gibt es auch sonst nicht viel. Und im Moment halten sich die Leute vielleicht dreimal noch fern aus der Region, weil es da immer noch sind ja immer noch die Spannungen zwischen Kambodscha und Thailand. Die Grenze ist nach wie vor dicht und die verläuft ja eben ja von Ost nach West oder umgekehrt in dem Bereich. Deswegen hatte ich auch die ein oder andere Konfrontation mit dem Militär, / mit der Polizei, die mir dann ab und zu mal gesagt haben, hey, hier darfst du nicht hinfahren, da darfst du nicht hinfahren, du bist zu nah an der Grenze dran. Ja, auf Deutsch gesagt, verpiss dich mal hier. So haben sie es natürlich nicht gesagt, die waren alle super nett. Aber die haben mich schon darauf hingewiesen, dass ja an der einen oder anderen Stelle eben kein Weiterkommen da ist. Auch die waren überrascht, mich zu sehen. Hier als deutscher Tourist mit dem Fahrrad. Die haben gesagt, die sehen da sonst niemanden. Und sind natürlich sehr darauf bedacht, dass da auch nichts passiert. Gerade mit den Spannungen, auch wenn das jetzt ein bisschen abgeflacht ist, aber nach wie vor ist da ja ein bisschen Spannungspotenzial vorhanden. Ansonsten, das war ja jetzt mein, ich glaube, drittes Mal oder vielleicht sogar viertes Mal im Leben in Thailand. Drittes Mal mindestens. Thailand, das Land der Tempel, das weiß wahrscheinlich jeder. Gefühlt würde ich sagen, im Osten noch viel mehr als anderswo. Also jeden Tag aufs Neue jede Menge Tempel gesehen, ohne Ende, auch in dem einen oder anderen Tempel oder bei den Mönchen dann mal übernachtet. Die haben mich immer super nett empfangen, aufgenommen. Generell hatte ich in der Region überhaupt gar keine Probleme, irgendwo Übernachtungsplätze zu finden, sei es irgendwie beim Sportplatz mit bisschen Halle nebendran mit oder überdachter Fläche, Basketballfelder neben dem Sportplatz oder egal was. Ich habe mich da immer entspannt und sicher gefühlt, auch gut immer irgendwie was gefunden, eben besagte Toiletten mit Arschduschen, dass ich wenigstens ein klein wenig Komfort habe, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch, ich glaube fast ziemlich jeden Tag. Also das ist schon so ein kleiner Gamechanger, wenn du einfach jeden Abend da die Möglichkeit hast, dich zumindest mal ein bisschen frisch zu machen, abzuduschen. Das ist unglaublich, was das ausmacht. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich es geschafft habe. Ich glaube, der Rekord war damals 10 oder 11 Tage in Georgien mit dem Abel zusammen, wie ich es geschafft habe, 10 Tage nicht zu duschen. Ich meine, klar war es da kalt, das sind ganz andere Umstände jetzt auch noch hier. Aber 10 Tage nicht zu duschen, ey, also jetzt ist schon so 2, 3 und dann ist wirklich so Limit. Also dann denkst du schon so, ey, ich nehme mir heute Abend irgendeine Unterkunft oder sonst was, scheiß auf die paar Euro, einfach damit ich duschen kann, wenn ich jetzt nicht irgendwo anders eine Möglichkeit zum Duschen finde. Die finde ich ja zum Glück meistens, aber halt auch nicht zu 100% jeden Tag. Und ja, klar, das Schweißlevel ist natürlich auch extrem in den Umständen, aber trotzdem, ich kann, keine Ahnung, ich kann es selber für mich nicht mehr nachvollziehen, wie ich es geschafft habe, da in der Vergangenheit so lange nicht zu duschen. Ich hoffe auch, dass es nicht mehr, dass dieser Rekord von 10, 11 Tagen da nicht mehr gebrochen wird. Muss nicht sein. Ja, ich hatte ja vor allem auch ein Ziel, weshalb ich da, also nicht nur deshalb, aber ich musste ja aus der Region einreisen, weil die besagte Grenze zu ist zwischen Kambodscha und Thailand. Deswegen habe ich ja auch den Schlenker dann nochmal über Laos gemacht, was ich euch in der letzten Folge erzählt hatte. Aber ich hatte ja auch ein Ziel für die nächsten Tage, und zwar das MotoGP-Rennen. Ich habe euch ja eben schon kurz von meiner Rennsportleidenschaft erzählt. Und da ich in den letzten Wochen festgestellt habe, dass das erste Rennen der MotoGP, der neuen MotoGP-Saison, also MotoGP ist, ja, sagen wir mal einfach ausgedrückt, die Formel 1 auf 2 Rädern. Formel 1 interessiert mich ja jetzt so gar nicht, aber das kennt wahrscheinlich die breite Masse. MotoGP ist quasi die Königsklasse des Motorradrennsports. Und da war das erste Rennen tatsächlich in Thailand. Und ich habe das so ein bisschen ausgeguckt und habe gemerkt, hey, das könnte sich ganz gut ausgehen. Und als ich dann sicher war, okay, das schaffe ich mit dem Fahrrad, habe ich mir Tickets organisiert, die unschlagbar günstig waren. Also da hätte man in Deutschland oder in Europa wahrscheinlich das Dreifache gezahlt für das ganze Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag habe ich mir dann ein Ticket organisiert, einen ganz coolen Zeltplatz. Und da, ja, da ging die Reise erstmal hin. Nach ein paar Tagen bin ich in Buriram, in der Buriram-Region dann angekommen und habe da den Zeltplatz bezogen für 5 Tage, glaube ich, insgesamt, was super entspannt war. Klar, einfach so ein bisschen Annehmlichkeiten, wie eben schon gesagt, regelmäßig duschen, Zugang zu frischem Trinkwasser und so weiter und so fort. Und habe mir 3 Tage lang geilsten Motorradrennsport reingezogen. Also wirklich geilsten. Übelst heiß war es gewesen. Ich war sehr froh, dass ich die Google-Empfehlungen angenommen habe und mir die beste oder die teurere Kategorie an Tickets gesichert habe auf der Haupttribüne, weil die war komplett überdacht. Und selbst da war es schon elendig heiß. Die anderen Tribünen, die ich von dort aus sehen konnte, die waren nicht überdacht oder nur teilweise überdacht. Junge, ich will nicht wissen, die haben mir schon leid getan, wenn ich das gesehen habe. Also gerade in der Zeit, da waren Temperaturen über 35 Grad im Schatten, in der Sonne weit über 40, da bist du im wahrsten Sinne des Wortes verreckt, bist du da in der Hitze. Ihr könnt es ja alle nachvollziehen aus den letzten Wochen zu Hause, was das heißt, die Temperaturen. Aber wenn du dann in der prallen Sonne den ganzen Tag sitzt, weil da sind ja mehrere Rennklassen und so dann auch, du bist wirklich, wenn du es dir halt ordentlich gibst, bist du den ganzen Tag da in der Sonne, dann weißt du auch, was du gemacht hast am Ende des Tages. Diese Zelte, die sie überall hatten, die Hospitality-Zelte, wo es dann auch mal irgendwie was zu essen oder so gab, die waren natürlich klimatisiert, aber bei der Masse an Menschen hat ein bisschen geholfen. Da habe ich mich auch hier und da mal aufgehalten zwischen den verschiedenen Trainings und so weiter, aber es war immer noch, ja, es war immer noch warm, auch da drinnen. Aber da konnte ich zumindest mal einigermaßen entspannt irgendwie in so einer Ecke direkt vorm Klimagerät oder so ein Nickerchen machen. Fand ich auch krass, was die da aufgezogen haben. Also was die da an Klimageräten und Generatoren, Dieselgeneratoren vor allem, stehen hatten, um das ganze Ding da ja zu bewirtschaften und die ganze benötigte Elektrizität herzustellen und auch eben die Klimageräte da alle für die verschiedenen Zelte aufrechtzuerhalten. Brutal. Ja, also absolut brutal. Da wird auf nichts geguckt, was so, ja, wie sagt man, Ökonomie angeht und so weiter. Spielt keine Rolle. Das ist schon heftig. Ja, was da rausgeballert wird. Das ist halt die Schattenseite von solchen Events dann auch, wo natürlich so keiner drüber spricht. Aber klar, die müssen das ja irgendwie alles am Laufen halten und dementsprechend werden da die Maßnahmen getroffen, damit das läuft, ja. Ja, war ein geiles Wochenende. Richtig cool. Schönster Rennsport, bestes Wetter. Hab mir ein paar Biers gegönnt auf der Tribüne. Ein paar Leute kennengelernt. Einen Schweizer, der mir so in Erinnerung geblieben ist, der ganz cool gewesen ist. Ja, dieses Stereotypen-Ding mit thailändischer Frau, ohne das weiter auszuführen. Aber ja, war ganz nice. Mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten, halt auch auf Deutsch dann. Und insgesamt richtig cooles Wochenende. Also ich war mega happy, dass ich das gemacht habe. Mir da auch so ein paar Tage Auszeit dann genommen habe und das die Möglichkeit hatte, das zu sehen. Ich meine, wann kannst du mal so ein Event in Thailand, wann passt das mal und extra dahin fliegen oder so? Das machst du ja auch nicht dafür. Aber ja. Das Wochenende war rum, es ging weiter aufs Fahrrad wieder und ich hatte das nächste Ziel vor Augen, was da hieß Khao Yai Nationalpark. Der Khao Yai Nationalpark, so ein bisschen nordöstlich von Bangkok. Ein super schöner Nationalpark, der mir auch von vielen Locals empfohlen wurde, aber den hatte ich eh schon auf dem Schirm. Und dort habe ich unter anderem halt auch Julie und ihre Freunde hier aus Malaysia kennengelernt, aus Kuala Lumpur. Als ich da durchgeradelt bin, da kam die Connection zustande. Die haben mich am Straßenrand ja angesprochen, als ich da mal kurz angehalten hatte, als es wieder mal steil den Berg hochging und ich ja geschwitzt habe des Todes und Luft schnappen musste, so ungefähr. Und so kam die Verbindung da zustande. Und jetzt 4-5 Monate später habe ich sie dann hier in Malaysia wieder getroffen. Verrückt, was da einfach alles zwischendrin passiert ist, wie schnell die Zeit auch vergangen ist. Aber ja, schöne Zeit auch im Khao Yai Nationalpark. Das war echt ganz, ganz nett. Vor allem lag der ein bisschen höher. Klar musste ich halt erstmal den Berg hochstrampeln. Aber dadurch, dass der ein bisschen höher lag, war es schön frisch nachts. Es war angenehm. Ich habe 3-4 Tage gezeltet. Extra Zeltplätze natürlich im Nationalpark, die von Abalone kosten. Ich weiß gar nicht, das waren 30 Cent oder sowas, glaube ich, wollten die für die Zeltplätze. Und dafür hattest du halt ja Toiletten, Duschen und zu gewissen Tageszeiten, 2-mal am Tag, ich glaube 2-3 Stunden morgens und nochmal 3-4 Stunden abends, gab es Strom, konntest du deine Sachen und so aufladen. Alles super basic, aber ja, hat vollkommen ausgereicht. Also war richtig cool und das für so ein paar Cent. War mega nice und davon abgesehen war der Nationalpark ja auch das Highlight selber gewesen. Ich bin dann tagsüber mit dem Fahrrad halt Touren durch den Park gefahren, habe mir verschiedene Sachen dort angeguckt, natürlich ohne Gepäck, was deutlich entspannter war, weil auch innerhalb des Parks ging es noch weiter hoch. Ich glaube, das Höchste war dann so auf fast 2000 Meter. Mein Zeltplatz war so auf um die 1000 und das merkst du halt schon, das macht echt viel aus. Und es war so schön angenehm, einfach nachts Temperaturen um die 20 oder sogar unter 20 Grad zu haben. Da konnte ich mit Plane auf dem Zelt echt entspannt schlafen. Ach ja, da habe ich sogar mal wieder den Schlafsack ausgepackt. Den dicken Schlafsack habe ich da sogar mal wieder ausgepackt. Natürlich nicht als Schlafsack genutzt, sondern nur als Decke, aber richtig gut. Also das ist einfach so viel besser, wenn es kühl ist nachts zum Schlafen. Ich meine, weiß jeder. Man sagt ja auch irgendwie so 16, 18 Grad oder sowas. Die besten Temperaturen zum Schlafen. Für viele vielleicht zu kalt, vor allem im Winter. Aber ich finde es super. Ich schlafe da echt 1000-mal besser. Ja, der Park wurde mir mehrfach empfohlen, besonders für Elefanten zu sehen, wilde Elefanten zu sehen. Ich habe leider keine gesehen. Ich habe es 3 Tage versucht. Ich war immer früh morgens unterwegs und auch spät abends, so die Zeiten und habe so verschiedene Plätze angefahren. Aber du musst halt auch genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ein paar andere Leute auf dem Zeltplatz, ein polnisches Pärchen, was ich kennengelernt hatte, die haben welche gesehen. Da war ich halt an einem anderen Platz gewesen an dem Abend. Ja, und die sind da auch nur so über die Weide gezogen, ein paar hundert Meter weit weg. Aber okay, wäre schön gewesen, hat nicht sollen sein. Dafür habe ich aber jede Menge andere Tiere gesehen, also vor allem Rehe und Hirsche, also jede Menge Wildtiere oder jede Menge Wild, die auch den ganzen Tag auf dem Zeltplatz unterwegs waren, die 2 Meter neben meinem Zelt gechillt haben. So ein bisschen konntest du die streicheln, die einen oder anderen, nicht alle, aber ein paar haben sich auch streicheln lassen, was ganz nice war. Und die waren super gechillt, füttern konntest du natürlich auf jeden Fall. Die waren also voll an die Menschen auch gewöhnt, aber sie waren trotzdem noch wild. Also die waren dann auch mal weg tagsüber, dann waren die wieder da. War eine ganz lustige Atmosphäre. Stachelschweine habe ich abends einige gesehen. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich die so live und in freier Wildbahn gesehen habe, was ich ganz cool fand. Die sind ja deutlich größer als gedacht. Also ich habe mich beim ersten Mal voll erschrocken, als ich eins gesehen habe. Die sind halt nachtaktiv, die kommen nur am Abend dann raus. Waren vor allem 2 Stück, die sind dann so also über den Zeltplatz gelaufen. Ich wollte nicht zu nah rangehen. Ich hatte keinen Bock, irgendwie ja, wie so ein Igel zu enden mit jeder Menge Stacheln im Körper. Aber die waren witzig, die waren irgendwie cool, die fand ich mega gut, die haben Spaß gemacht. Und wer auch Spaß gemacht hat, waren natürlich die Affen. Zwar nicht nur, aber die haben auch hier und da mal Spaß gemacht. Auf der einen oder anderen Seite auch mal nicht, also hinter meinem Zelt ging es direkt so ein bisschen in den Dschungel, ein paar Meter hinterm Zelt. Und da kamen vor allem tagsüber morgens und dann so am Nachmittag kamen die Affen halt aus dem Dschungel raus. Klar, die sind daran gewöhnt, dass da Leute sind, dass da Essen ist. Aber die sind auch richtige, ja, tut mir leid, muss ich so sagen, Bastarde. Weil die haben bei einigen Leuten, habe ich gesehen, bevor ich sie dann verscheuchen konnte, komplett das Zelt kaputt gemacht. Die haben richtig die Plane von dem Zelt zerrissen mit ihren Zähnen. Zerrissen, um ins Zelt reinzukommen, weil die Leute halt Essen drin liegen gelassen haben. Und das checken die, das, ja, ich weiß nicht, wie gut Affen riechen, aber das riechen die im übertragenen Sinne. Und dafür, da kennen die nichts. Also ich habe meine Sachen immer halt, ja, in den Taschen verschlossen und auch so außerhalb vom Innenzelt unter der Plane verpackt. Aber auch das, ich kam einen Tag zurück von der Fahrradtour und da haben diese Penner tatsächlich eine meiner Fahrradtaschen, die auch, ja, 7-8 Kilo wiegt, unter dieser Plane, unter der Zeltplane rausgezogen und versucht aufzumachen. Du hast gesehen, dass da Spuren, auch Bissspuren waren. Zum Glück Ortlieb, ne? Deutsche Qualität hat durchgehalten und die sind nicht drangekommen an mein Zeug. Aber ja, die haben dadurch mein Zeltgestänge kaputt gemacht gehabt, weil sie da wahrscheinlich auch drauf rumgesprungen sind. Das habe ich zum Glück repariert bekommen. Aber das war halt die, ja, die andere Seite der lustigen Affenbande der Medaille. Wieder mal. Immer Freud und Leid liegen ja sehr nah beisammen, bekanntlich. Ansonsten habe ich so ein bisschen Spaß gehabt halt mit denen, weil die da rum sind und ja, sich auch so ein bisschen, ja, ich habe die auch ein bisschen geärgert hier und da, okay, muss man auch sagen. Aber die waren schon echt, ja, die waren schon dreist unterwegs und die kannten echt nichts. Also die haben da alles mitgenommen, was ging. Ich war nur froh, dass mein Zelt so überlebt hatte und nichts groß kaputt war. Bei Marco, hier meinem französischen Kollegen, war es damals nämlich auch anders gewesen. Der hatte mir irgendwann mal Bilder geschickt, hat gesagt, diese scheiß Affen haben mein Zelt komplett zerrissen und sind da rein, weil ich Essen drin hatte. Und im Nachhinein, nach der Erfahrung, habe ich ihn gefragt, ob das im Khao Yai war. Und hat er gesagt, ja, war im Khao Yai National Park. Also damals wusste ich vorher gar nicht, dass es dort war. Dann hat sich das auch, ja, aufgeklärt gehabt. Ich bin zum Glück nochmal mit einem, ja, wenig beschädigten Zelt gut davongekommen und keine beschädigten Sachen und so weiter. Also war okay. Leider ging es dann wieder raus aus dem Park und auch wieder weiter ins Flachland, womit ich wieder in der Hitze angekommen bin. Mein nächster Plan und Stopp war nämlich Pattaya gewesen. Jetzt werden wahrscheinlich die Leute, die es kennen, sagen, oh, Pattaya, was willst du da? Ja, ist nur Sextourismus und Rotlichtbezirk und weiß der Geier. Ja, weiß ich auch. War ich ja damals auch schon mal gewesen, als ich meine erste Fahrradreise durch Südostasien gemacht habe, bin ich da durchgefahren und da wusste ich es noch nicht tatsächlich. Jetzt war es mir natürlich ein Begriff und bekannt, aber das war nicht der Grund, weshalb ich da hin wollte. Tatsächlich habe ich kein einziges Mal irgendwie diese, ja, ich weiß gar nicht, wie man die Straße nennt, aber diese Haupt-Sex-Tourismus-Straße da betreten. Hatte ich auch gar keinen Bock drauf, muss ich ehrlich gestehen. Jetzt, wenn ich so zurückdenke, ich glaube, ich habe auch in der Zeit so gut wie keinen Alkohol getrunken, noch nicht mal ein Bier oder so. So für mich alleine trinke ich ja eh nicht irgendwie jetzt so am Abend nach dem Fahrradfahren oder so, bin ich nicht der Typ, der irgendwie Bier trinkt. Klar, in geselliger Runde, aber es war da auch nicht so gewesen. Ich war in einem Hostel, war ganz okay, habe ein paar Leute kennengelernt, einen Ami, den Chris, der mehr gekifft hat als alles andere, und einen Inder, den Yash, der so ganz cool drauf war. Da haben wir abends mal ein bisschen was gemacht, wobei Chris war nicht so ganz so social, aber mit Yash schon. Aber wenn der dann irgendwie da Party machen gegangen ist, habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Bock, weil ich war hauptsächlich in Pattaya, um Kitesurfen zu lernen. Das war mein Plan, weil das, ja, ein Spot ist, wo man das ganz gut machen kann, wenn der Wind mitspielt. Ich war, glaube ich, fast eine Woche am Ende da, 6-7 Tage bestimmt. Und ja, die Kurzfassung ist, ich bin kein Pro geworden, aber ich kam zumindest mal raus. Ich kam aufs Brett und konnte auch mal hier und da ein paar hundert Meter weit fahren. Aber ich hatte nicht die besten Bedingungen, muss man auch sagen. Das hat der Instructor auch gesagt. Also der Wind war einfach zum einen nicht stark genug, für mein Gewicht dann auch nicht stark genug. Bin ja jetzt nicht fett, aber ich wiege halt trotzdem fast 90 Kilo durch meine Größe. Das macht natürlich schon einen Unterschied, aber auch, der war nicht konstant genug. Das war eigentlich so eher das Hauptproblem, dass der Wind einfach nicht so konstant war, dass man sagen konnte, ey, man kann das mal gut üben, die Kite-Kontrolle und so üben. Die Kite-Kontrolle, das war schon okay mit einem ziemlich großen Kite, wer sich da ein bisschen auskennt, mit einem 17er Kite. Ich glaube, das bedeutet dann 17 Quadratmeter Fläche sogar, kann das sein? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, ein 17er Kite, also war schon sehr groß. Habe ich zumindest mal die ersten Manöver und so geübt und damit kam ich dann auch später aufs Board. Aber ja, das bedarf auf jeden Fall noch mehr Übung. Hat Bock gemacht, hat mich auf jeden Fall angefixt. Ich will das definitiv noch mal weiter intensiver machen, um da auch noch weitere Fortschritte zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, das ja, das auch so ein bisschen zu meinem Sport zu machen. Das war schon echt cool. So die Kombination aus Wakeboard und mit dem Wind dann. Wakeboarden kann ich ja eh. Snowboard auch, also alles, was so ja auf einem Brett ist, ist schon eher so meins. Und deswegen war auch mein Ziel da eben, ein bisschen Kitesurfen zu lernen. Hat ganz gut funktioniert, aber braucht noch ein bisschen bessere Konditionen, also ein bisschen bessere Umstände, äußere Umstände vom Wind und dann auch noch mehr Übung vor allem. Also Übung, was das angeht, weil zum ersten Mal musst du das Kite kontrollieren, dann musst du natürlich ein bisschen Gefühl fürs Brett haben, das habe ich schon ganz gut. Aber die Kombination daraus und ja, wie du halt mit dem Wind umgehst, mit dem Wind spielst, das ist schon, ja, das ist schon nicht so einfach. Da muss man echt dranbleiben und viel üben, damit du dafür ein gutes Gefühl entwickelst. Aber ja, es war nice, hat Spaß gemacht, war eine gute Zeit. Und von Pattaya bin ich dann nach Bangkok weitergezogen. Das war ja nicht mehr weit weg, nur noch irgendwie so 2 Tage, glaube ich. Waren das gewesen, bis nach Bangkok dann. Und was in Bangkok passiert ist, ja, das wisst ihr ja alle schon. Das hatte ich euch ja in den letzten Folgen dann erzählt. Zumindest mal angerissen. In Bangkok habe ich dann Seresade wieder getroffen. Meine, ja, Spanierin, sage ich mal so. Die habe ich dann dort, was heißt wieder kennengelernt, stimmt ja nicht. Wir hatten uns ja vorher schon mal kennengelernt, aber wir haben uns dort wieder getroffen und ab Bangkok dann ja einiges, ein paar Wochen zusammen verbracht, kreuz und quer durch Thailand, bevor ich dann wieder alleine war und wieder aufs Fahrrad gestiegen bin. Ich glaube doch, das hatte ich in der letzten Folge schon angerissen. Aber da komme ich beim nächsten Mal noch mal ein bisschen ausführlicher dazu, was wir so gemacht haben, was wir so getrieben haben. Das klingt jetzt komisch, aber ja. Wie wir unterwegs gewesen sind in Thailand, was wir so zusammen gesehen haben. War auch da eine schöne Zeit, hat Spaß gemacht. Da erzähle ich euch beim nächsten Mal nochmal ein bisschen was. Die Folge hat es jetzt, glaube ich, schon ganz gut abgerundet. Erstmal den ersten Thailand-Teil hier bis nach Bangkok. Und den zweiten Teil, den haue ich euch dann beim nächsten Mal um die Ohren bei der nächsten Aufnahme, wenn es wieder weitergeht hier. Weil jetzt ist nämlich auch 5:45 bei mir, das heißt, ich habe noch eine Viertelstunde, kurz duschen und um 6 gibt's dann Family Dinner und Sonnenuntergang am Hafen, den besagten. Deswegen mache ich jetzt hier auch einfach ganz schnell und kurz den Deckel drauf. Ich schicke schöne Grüße raus hier aus Malakka, aus Malaysia. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Haltet fleißig die Wurst hoch, dann kommt alles andere von ganz alleine. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSide.